Willkommen beim zweiten Teil des Interviews mit Feline Kunz von der Feminist Law Clinic. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh unbedingt eine Folge zurück, denn wir bauen natürlich auf dem, was wir in der vorherigen Folge besprochen haben, auf. In der vorherigen Folge haben wir ganz viel darüber gesprochen, was ist die Feminist Law Clinic eigentlich, wie funktioniert sie, wie kannst du, wie können wir uns dort kostenlos rechtlich sauber beraten lassen. Wir haben uns auch schon spezielle Themen angeschaut, wie was ist eigentlich der Unterschied zwischen all den Begriffen, ne? Sexuelle Belästigung, Nötigung, Vergewaltigung, was ist das Nein heißt Nein-Prinzip, das Ja heißt Ja-Prinzip. Wie ist das eigentlich, wenn ich in einer Situation erstarre, im Freeze bin? Das und noch viel mehr besprechen wir in der ersten Folge. Und nun wünsche ich dir viel, viel Freude und Neugierde bei diesem zweiten Teil. Dann nehmen wir noch viel mehr eurer Fragen mit, die wir die letzten Jahre über immer wieder eingesendet bekommen haben. Unter anderem sprechen wir darüber, wie eigentlich so eine Anzeige abläuft, wie du eine Vertrauensperson mitnehmen kannst, wie ist das eigentlich mit AnwältInnen, wenn man sich die vielleicht nicht leisten kann, welche Schutzmaßnahmen gibt es, werden TäterInnen informiert, wenn ich Anzeige erstatte und noch vieles mehr. Viel Freude, viel Inspiration bei dieser Folge.
So lange eingelaufen, dieser Weg, der war nicht leicht, viel zu lang geschwiegen, haben damit nichts erreicht, viel zu lang gedacht, dass wir
Jetzt gucke ich mal quasi so in unseren nächsten großen Block rein, nämlich tatsächlich das, wo ihr ja auch hauptsächlich zu beratet, ne? So das Organisatorische, die Anzeige, der rechtliche Weg. Wie läuft sowas, ne? Also wie läuft so eine Anzeige ab? Wie sind eigentlich so Verjährungsfristen? Wie bereite ich mich auf sowas vor? Vielleicht nimmst du uns da einfach einmal mit. Und natürlich ist das total individuell und es kommt drauf an, ne, wie lang ist die Tat her und so weiter. Aber vielleicht gibt es da doch so die Eckpunkte, die immer gleich und ähnlich sind.
Also ich würde immer empfehlen, wenn man sich überlegt, eine Anzeige zu stellen, mit einer Rechtsanwältin zusammen das zu machen und in einer idealen Welt auch schon mit der Anzeige die Rechtsanwältin mitnimmt. Mhm. Und das ist aber natürlich ein bisschen utopisch und passiert leider so nicht, aber das wäre eigentlich das Optimum. Was man aber ansonsten oder ich empfehle, ist immer authentisch zu bleiben. Also sich nicht eins zu eins aufzuschreiben, was passiert ist und das dann eins zu eins mal zu sagen. Das wirkt unglaubhaft. Also wir sind alle Menschen, wir vergessen alle Sachen. Es kommt viel echter im Prozess an, wenn man nicht eins zu eins auswendig Gelerntes erzählt. Deswegen würde ich immer empfehlen, natürlich zu sortieren sich, aber authentisch zu bleiben. Und was ich auch immer empfehlen würde, ist, sich eine psychosoziale Prozessbegleitung zu suchen. Einfach damit man selber sich ein bisschen auch psychisch besser fühlen kann oder zumindest eine unterstützende Person hat, die dafür auch zuständig ist. Genau.
Ja. Voll gut. Magst du da noch kurz erzählen, was genau ist eine psychosoziale Prozessbegleitung? Wie kann ich so jemanden bekommen und was macht der Mensch?
Das ist eine Person, die, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber die ist zur Betreuung von Opfern, sag ich mal, so steht es im Gesetz, aber von Betroffenen im Strafverfahren da. Und das ist eine speziell geschulte Fachkraft, also ich meine, das sind meistens Sozialarbeiterinnen, die dazu da sind, einen vor dem Prozess, während des Prozesses, aber auch danach zu unterstützen. So eben nicht die rechtliche Komponente mitzunehmen, dafür sind die Anwältinnen da, dafür sind die RichterInnen da, sondern sich um den Menschen an sich zu kümmern, der da gerade als betroffene Person dabei steht. Genau.
Ja, cool. Also total wichtig. Genau da. Ja, habe ich von sehr, sehr vielen gehört, dass es ihnen sehr, sehr geholfen hat, dass sie da wen hatten. Von daher auch von meiner Seite eine ganz große Empfehlung. Beantragt euch diesen Menschen und der wird euch auch vom Gericht gestellt. Also auch dieser Mensch kostet euch nichts, ne? Auch da ist ja oft die Sorge, ja, was kann ich mir ja gar nicht leisten.
Genau, also bei schweren Straftaten kostet der nichts.
Ah, okay.
Also bei Gewalt- und Sexualstraftaten meistens nicht, aber bei Sexualstraftaten, wenn das Gericht sagt, das war ja jetzt gar nichts Schlimmes, dann kann das auch noch mal anders bewertet werden. Aber da ist wirklich Einzelfall und in der Regel wird das übernommen.
Das heißt, da kann man im Prinzip auch einfach anfragen und dann wird einem das Gericht wahrscheinlich sagen, ob sie es übernehmen oder nicht, oder?
Genau, ja.
Okay. Magst du uns noch was dazu erzählen, wie das eigentlich bei einer Anzeige oder Aussage ist? Darf ich da wen mitnehmen? Das ist ja auch so eine ganz häufige Frage. Darf ich da Freund, Freundin, Anwalt, Anwältin, irgendwie wen anders mitnehmen, wenn ich mich dadurch sicherer fühle?
Ja, grundsätzlich ja. Ich würde hier auf jeden Fall noch mal zwischen Anzeige und Aussage unterscheiden. Weil Anzeigen kann grundsätzlich jede Person. Also wenn ich mitkriege, da ist was passiert, dann kann ich, obwohl ich gar nicht selbst betroffen bin, Anzeige erheben. Und also was heißt Anzeige erheben? Kann ich eine Anzeige stellen bei der Polizei. Und dann nimmt die Ermittlungen auf. Das heißt, dass auch Familienmitglieder, Freundinnen, wer auch immer, kann eine Anzeige stellen. Das muss nicht die betroffene Person machen. Die betroffene Person muss aber eine Aussage machen und ist dann da in der Rolle der Zeugin, weil sie ja von dem Erlebten erzählt. Und man darf da jemanden dabei haben. Die Person darf aber nicht eingreifen oder irgendwas. Und auch hier würde ich deswegen eher empfehlen, mit einer Anwältin, die man sich vorher schon gesucht hat, zur Anzeige oder zur Aussage, je nachdem, ob schon Anzeige gestellt wurde oder nicht, zu gehen. Und ansonsten kann man eben auch hier die Prozessbegleitung mitnehmen.
Okay, cool. Ah, und dann haben wir tatsächlich noch eine Frage zum Thema Verjährungsfristen. Die kriegen wir auch immer und immer wieder gestellt. Vielleicht kannst du uns da so ein paar grobe Zahlen geben, sofern möglich. Genau, wie ist es um die Verjährung bestellt bei vielleicht bestimmten Tatbeständen?
Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen blöd, sage ich mal, weil manchmal weiß man ja gar nicht, war das jetzt eine sexuelle Nötigung, war das eine sexuelle Belästigung oder war das auch eine Vergewaltigung. Je nachdem sind aber die Verjährungsfristen unterschiedlich. Bei sexueller Belästigung die Verjährung 5 Jahre. Bei der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung kommt es darauf an, je nachdem, wie schwer das Delikt war, sind das zwischen 10 und 20 Jahren, also einfach auch mal die doppelte Länge, wenn das eben je schwerer, desto länger die Verjährungszeit. Und hier ist dann auch noch wichtig, also ich meine, wir beraten nicht zu Missbrauch von Kindern, aber da wurde ja dann auch neu eingeführt, dass die Verjährung erst mit Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers beginnt. Also normalerweise beginnen so Verjährungen ja immer mit dem Tag der Tat. Aber da man eben gesagt hat, ich glaube, das kam nach diesen Kirchenvorfällen, wo so viele Kinder in der Kirche missbraucht wurden, hat man gesagt, okay, Man möchte Kindern nicht zumuten, dass sie das innerhalb von 5 Jahren oder so sagen müssen, gerade wenn das irgendwie passiert, wenn die Kinder noch ganz jung sind, weil da fehlt noch das zu benennen. Man Kinder, also ja, ich meine, das sind Kinder. Da wollte man mehr Zeit geben, um sich auch zu entscheiden, möchte man da jetzt durchgehen, möchte man seine Kindheit nochmal aufrollen und möchte man das vor Gericht bringen. Und da hat dann der Gesetzgeber gesagt, okay, die Verjährung beginnt erst mit dem 30. Lebensjahr des Opfers oder der betroffenen Person. Genau, das ist vielleicht gut zu wissen.
Toll, das ist ja auch nochmal super krass.
Ja, das ist, ich finde es super gut, dass das eingeführt wurde. Ich glaube, es ist sehr realitätsnah, dass man sich gerade, wenn man als Kind missbraucht wurde, erst später dazu entscheidet, Strafanzeige zu stellen. Deswegen finde ich das wirklich eine sehr sinnvolle Regelung.
Aber auch die Verjährung gilt da auch quasi, dass es erst ab dem Moment, wo das eingeführt wurde, also dass jetzt, ich sag mal, Menschen, bei denen das jetzt schon länger her ist, also andersrum, gilt jetzt immer diese 30 Jahre Frist bei Menschen, bei denen das in der Kindheit und Jugend passiert ist, oder gilt quasi die alte Frist, wenn das bei jemandem schon länger her ist und es damals noch eine andere Verjährungsfrist gab oder ein anderer Beginn? Ne? Es gibt ja auch einen Beginn ab 18.
Das ist tatsächlich rückwirkend, sag ich mal. Also das ist ein bisschen schwierig jetzt mit dem Wording. Ich will da jetzt juristisch gesehen ist das auch eine Rückwirkung, aber es ist nicht eine Rückwirkung wie das Rückwirkungsverbot, was ich vorhin angesprochen hatte. Also das ist in Ordnung.
Ah, okay.
Weil, ja, da müssen wir gar nicht zu tief reingehen, warum das jetzt in Ordnung ist, aber bei den anderen Sachen nicht. aber genau, das ist okay. Ab 30 Jahren beginnt das da, auch wenn das jetzt schon 40 Jahre her ist, sag ich mal. Also, wenn das vor, ach warte, jetzt habe ich mich total verhaspelt. genau, also wenn die Regelung noch nicht da war, als der Übergriff passiert ist, dann ist das trotzdem erst ab dem 30. Lebensjahr, dass die Verjährung beginnt.
Okay, danke dir. Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, es ist auch noch nicht so neu. Noch nicht so alt. So neu? Das bin ich sehr verwirrt. Also es gibt es noch nicht lange. So.
Dann würde ich mit dir mal in unseren nächsten großen Fragenbereich reinhüpfen, in das Thema Sicherheit und Schutz. Na, viele haben ja auch Sorge davor, was passiert denn, wenn ich angezeigt habe? Ne? Also ich bin quasi schon den Schritt gegangen und habe angezeigt. Wird der Täter, die Täterin informiert, dass ich angezeigt habe?
Nicht sofort. Also der Beschuldigte wird erst konfrontiert, wenn die Polizei den Anfangsverdacht bejaht hat und sagt, okay, wir machen jetzt ein Ermittlungsverfahren. Dann wird der Beschuldigte informiert. Aber das passiert meistens auch erst, nachdem ich meine Aussage getätigt habe bei der Polizei.
Okay. Ja, und da ja auch teilweise aus ermittlungstaktischen Gründen, das weiß ich auch, wenn zum Beispiel, ich sag mal, eine Hausdurchsuchung zum Beispiel ansteht, ne, weil die Vermutung da ist, dass kinderpornografisches Material da ist, weil das vielleicht Teil der Aussage war, dass der Täter, die Täterin erst oder Beschuldigte quasi erst dann informiert wird, quasi mit dem Anklopfen, hallo, wir wollen hier mal durchsuchen, weil sonst wäre es ja ermittlungstaktisch ungünstig, Bescheid zu sagen, jo, wir ermitteln gegen sie und dann 2 Wochen später erst zu durchsuchen. Na, das habe ich auch schon gehört.
Ja, genau. Und hier ist eben auch nochmal wichtig, also wenn ich zur Polizei gehe und sage, ich möchte jetzt eine Anzeige stellen wegen XY, dann bin ich ja vielleicht auch gar nicht die betroffene Person. Und dann wird in der Regel eben zuerst die betroffene Person angehört, da wird dann die Aussage getätigt, die wird von der Polizei dann aufgenommen und erst dann kommen weitere Schritte.
Okay. Und wie ist es mit Schutzmaßnahmen, wenn man anzeigt und Angst vor dem Täter, der Täterin hat? Ne? Gibt es da Möglichkeiten, geschützt zu werden? Annäherungsverbote, Kontaktverbote, die Polizei darüber informieren, dass da was passieren könnte. Ne? Ich denke da gerade auch viel an Nachtrennungsgewalt, aber vielleicht auch einfach an TäterInnen, die auch in der Tat sehr gewaltvoll waren.
Genau, also es gibt Schutzmaßnahmen. Es gibt ja jetzt das Gewaltschutzgesetz oder Gewalthilfeschutzgesetz. Ich glaube, Gewaltschutzgesetz. Und da kann ein Gericht ein Kontakt- und Näherungsverbot verhängen. Dann gibt es natürlich auch, also man muss ein bisschen unterscheiden, es gibt mehrere Schutzmaßnahmen. Man kann auch im Prozess, also wenn man sich entschieden hat, okay, hey, ich möchte diesen Weg laufen, ich möchte ein Strafverfahren durchlaufen, dann kann auch die Aussage, die man dann im Gericht, vor Gericht tätigen muss, kann ohne den Beschuldigten im Raum stattfinden. Also man kann dann in einem separaten Raum vernommen werden, dass man eben nicht nochmal auf den Täter treffen muss. Das muss aber auch beantragt werden. Dann kann man, was ich immer empfehlen würde, man kann seine Adresse, wie sage ich das gut, anonymisieren lassen. Also man kann die beim Meldeamt sagen, dass man das nicht möchte, dass das rausgegeben wird, die Adresse an jedermann. So kann man sich auch ein bisschen schützen, dass die Adresse von einem zum Beispiel nicht bekannt wird. Und genau, ansonsten ist ja jetzt gerade auch nochmal neu diese Diskussion um die Fußfessel entfacht. Da gibt es ja jetzt auch gerade wieder einen neuen Gesetzesentwurf, der jetzt auch wieder viel diskutiert wird. Und es gibt immer mehr Bundesländer, die auch jetzt schon auf Landesebene sich entschieden haben, dafür die Grundlagen im Polizeigesetz zu schaffen, dass so eine Fußfessel bei schweren Taten eingeführt werden kann.
Oh, wow. Krass. Ja, das mit der Fußfessel gerade einfach, das überrascht mich gerade. Ich habe es mitbekommen, dass es ja in Spanien ist und das ging ja so durch die Medien. Aber mir war nicht klar, dass es tatsächlich in einer, ich sag mal, realistischen Diskussion ist in Deutschland, sondern eher eine aktivistische Forderung. Das überrascht mich gerade sehr und finde ich wirklich unglaublich positiv.
Ja, ich finde es auch total cool, dass es das gibt. Ich meine auch, dass das die Ministerin vom... Das hat die, muss ich gleich mal kurz nachschauen. Ich meine, dass das die nicht Innenministerin, da haben wir gerade keine Frau, die, es hat eine Ministerin von Recht, wie heißt es denn, das Amt, mir fällt gerade das Wort für das Ministerium nicht ein, aber die hat den Gesetzesentwurf jetzt gerade auch nochmal neu vorgelegt und das Problem ist so ein bisschen, dass das in Deutschland zwar möglich, also ich gehe sehr stark davon aus, aber das ist jetzt auch eine persönliche Einschätzung, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Möglichkeit zumindest bald kommt, dass es aber sehr schwierig sein wird, das dann wirklich zu verhängen und auch nur in Ausnahmefällen vorgesehen werden soll, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Und ich finde, das ist ein total schrecklicher Grund, das nicht allumfassend, also was heißt allumfassend, aber das nicht mehr einzuführen, weil es teuer ist.
Ja, schon.
Da wird irgendwie sowas Finanzielles über den Schutz von Menschen gestellt.
Ja.
Aber ja, das habe ich jetzt öfter gelesen, dass das einer der Gründe sein wird, warum das nicht so viel benutzt werden wird.
Was ja irgendwie, also sowohl ne, auf der einen Seite Schutz von Menschen, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie absurd. Also wenn man das weiterdenkt, ich spinne es jetzt mal weiter, da passiert dann tatsächlich ein Femizid und der Täter, die Täterin geht dann ins Gefängnis. Das ist doch viel teurer.
Ja, aber so weit wird ja nicht gedacht.
Nee.
Also, ja. Kann man nur den Kopf schütteln, aber ich glaube trotzdem, dass es ein guter erster Schritt ist, dass das dann von Familiengerichten auch verhängt werden kann, dass es dann die Möglichkeit gibt und es auf jeden Fall besser umsetzbar ist und so es den Weg ebnet. Also wir machen kleine Schritte, aber wir machen Schritte und das finde ich schon mal sehr wichtig. Und auch wenn es kleine sind, mich motiviert es auch immer ein bisschen zu sehen, dass es was bringt, diese ganzen aktivistischen Arbeiten von den Menschen, die sich dafür einsetzen, dass es kommt. Und
ja,
es kommt.
Voll. Voll schön. okay, und damit sind wir schon in unserem letzten Fragenblock, Feline. Und da geht es ganz viel um das Thema Prozess, also der Prozess selber und die Rechtsvertretung. Ne, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, über Anwalt, Anwältin, dass ihr da auch viel vermittelt. Und jetzt die Frage nochmal ganz spezifisch, wenn jemand vielleicht selber schauen möchte, ne, jemand die Kapas hat, aber sich fragt, wie finde ich eigentlich einen Anwalt, eine Anwältin, der die They sich mit sexualisierter Gewalt, also ne, mit den Sexualstrafdelikten auskennt. Wie kann ich das herausfinden? Also ich habe schon von Menschen gehört, die dann im Prinzip am Ende bei jemandem gelandet sind, die Familienstrafrecht macht und für die das, obwohl die Anwältin Mitte 50 war, der erste Sexualdelikt war. Und das dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass die Beratung und das ist alles eher katastrophal war. Wie kann ich sowas verhindern? Wie weiß ich, wie finde ich raus, dass da jemand Ahnung hat oder potenziell Ahnung hat?
Ja, also das finde ich tatsächlich total schrecklich, weil ich mir auch denke, wenn ich mal Rechtsanwältin bin, dann nehme ich nur Sachen an, die ich mir auch zutraue, wo ich einen guten Erfolg für meine Klientinnen versprechen kann. Oder was heißt versprechen, aber die besten Aussichten liefern kann. Deswegen hoffe ich eigentlich immer, dass Anwältinnen, die sich nicht damit auskennen, an KollegInnen weiterverweisen, die sich auskennen.
Mhm.
Aber da das ja, wie du schon gesagt hast, leider nicht immer der Fall ist, würde ich bei, also ich würde auf jeden Fall googeln, na klar, und ich würde nach Nebenklage googeln. Also nicht nach Sexualstrafrecht oder so, weil wenn man Sexualstrafrecht eingibt, dann kommt man meistens zu Menschen, die TäterInnen oder Angeklagte vertreten und wenig zu den Menschen, die Betroffene vertreten. Und das macht die Nebenklage. Deswegen würde ich immer nach Nebenklage suchen. Und also Anwalt in Nebenklage würde ich immer eingeben.
Cooler Tipp.
Genau. Und sonst bei unterschiedlichen Beratungsstellen fragen.
Zum Beispiel bei euch.
Genau. Zum Beispiel bei uns. Also es gibt eine Webseite auch, die heißt Nebenklage e.V. Da würde ich auf jeden Fall auch immer schauen. Die haben auch immer coole Tipps auf jeden Fall, um Anwältinnen zu finden, die die Nebenklage machen.
Sehr cool. Danke dir. Und wenn wir bei den AnwältInnen weitergehen, wie ist es denn da? Muss ich meinen Anwalt, meine Anwältin bezahlen? Wie ist es, wenn ich es mir nicht leisten kann? Oder andersherum, wie ist es denn, wenn ich es mir leisten könnte? Ne? Also wenn ich gut verdiene oder mein Partner gut verdient, meine Partnerin und wir dadurch quasi ja unser gemeinsames Geld angeschaut wird.
Genau, also die Nebenklage ist nicht immer möglich. Die ist in der StPO geregelt. Und wenn man Wenn die Nebenklage zulässig ist, dann hat man auch einen Anspruch auf kostenfreie Rechtsvertretung. Und das ist vor allem eben bei so schweren Delikten, also bei Vergewaltigung, aber auch sexuellem Missbrauch der Fall, dass man da dann die Kosten frei bekommt. Wenn man jetzt, ich sag mal, leichtere Delikte oder geringere Delikte, muss man das in der Regel selber zahlen. Man kann aber einen Antrag auf Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe stellen. Da ist es dann aber eben abhängig vom Einkommen.
Okay.
Und man muss diese kostenfreie Rechtsvertretung nicht annehmen, also auch bei der Nebenklage. Wenn man das nicht möchte, kann man das auch selber zahlen. Also.
Okay. Und eine Sorge, die auch ganz oft formuliert wird, ist, wie ist denn das mit den Kosten für den Prozess selber? Ne? Also nicht für den Anwalt, die Anwältin, sondern für den Prozess selber, wenn ich den verliere, in Anführungsstrichen. Ne? Ich glaube, da haben viele so alte RichterInnen-Sendungen, so Richterin Barbara Salisch und Alexander Holt und wie sie alle heißen, so im Kopf, ne, wo dann am Ende der Mensch, der angeklagt hat oder andersrum der Mensch, der verurteilt wird, ne, dem werden dann die Prozesskosten dann noch dazu verdonnert, die Kosten zu tragen der Gegenseite. Ist das Realität oder wie sieht das aus?
Also, worüber wir hier ja gerade reden, ist ja Strafrecht. Und im Strafrecht, wenn ich Betroffene bin oder wenn ich Opfer von irgendeiner Straftat werde, dann bin ich nicht Klägerin, sondern die Staatsanwaltschaft. Also der Staat führt das Verfahren und klagt. Das bin nicht ich als betroffene Person. Das ist nur im Zivilrecht so. Und im Zivilrecht werden dann die einzelnen Parteien, die verlieren, die müssen dann die Kosten tragen. Im Strafrecht aber nicht, um eben allen Menschen zu ermöglichen, Strafanzeige zu stellen. Weil manchmal scheitert es ja gar nicht. Und das wissen ja auch StrafrechtlerInnen und das wissen auch die Gerichte, dass es teilweise nicht daran hapert, dass der Person nicht geglaubt wurde oder so, sondern dass nicht genügend Beweise vorlagen oder irgendwelche Verfahrensfehler, was auch immer. Also es ist ja nicht immer am Ende, okay, wir glauben der betroffenen Person nicht, deswegen ist das Verfahren hiermit beendet, sondern es kann ja auch aus anderen Gründen eingestellt werden oder die beschuldigte Personen dann freigesprochen werden am Ende. Und um eben zu verhindern, dass irgendwelche Menschen, die sich es eben nicht leisten können, Prozesse zu führen, nicht klagen, hat man gesagt, okay, die Staatsanwaltschaft führt das Verfahren und klagt. Und deswegen bist du als Betroffene nicht Klägerin und hast deswegen auch keine Kosten für den Prozess, wenn du in Anführungszeichen verlierst, weil du verlierst ja nicht, sondern die beschuldigte Person wird freigesprochen oder wie auch immer es zu einem Ende kommt, aber man muss nichts zahlen.
Super gut, danke dir.
Im Strafrecht. Im Zivilrecht sieht das anders aus.
Mhm. Gut, da nochmal die Unterscheidung zu haben, ne? Also ja, das einfach nochmal nachzufragen. Sind wir in einem zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Prozess, ne?
Ja, genau. Und da kann sich auch tatsächlich manchmal beides lohnen zu führen. Aber jetzt bei so Sexualstraftaten ist es eigentlich immer ein Strafprozess.
Okay. Und damit sind wir bei der letzten Frage von unserem gigantischen Fragenblock. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man die Aussage leichter machen kann. Ne? Da hast du schon einiges zu erzählt, dass man im Nebenraum aussagen kann, dass man eine psychosoziale Prozessbegleitung bekommen kann. Und dann gibt's einfach noch ganz grundsätzlich die Frage, muss ich denn überhaupt vor Gericht aussagen? Ne? Also wenn quasi es dann bis zum Gericht geht, bin ich verpflichtet auszusagen? Kann ich sagen, ich tue es nicht? Gibt es Konsequenzen? Wie ist das?
Also in der Regel bist du verpflichtet auszusagen, wenn du betroffene Person bist, weil du dann Zeugin bist und dann musst du aussagen. Da hast du aber natürlich immer noch Rechte. Also du musst nichts aussagen, was dich zum Beispiel, dieser klassische Satz, was dich selbst belastet, darüber musst du nichts sagen. Aber grundsätzlich musst du vor Gericht aussagen. Genau. Aber da hast du dann auch Möglichkeiten, dass es einfacher ist, wenn sowas einfacher sein kann. Aber genau, man kann die Aussage im Nebenraum tätigen. Durch einen Einwegspiegel habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit gibt. Ich weiß nicht, wie das dann genau aussieht, aber das ist auch möglich. Manchmal auch mit Video, das ist aber nur ganz selten möglich. Mhm. Und vor allem bei Kindern oder sehr stark traumatisierten Personen, wobei ich mich da jetzt, also sehr stark traumatisiert, ich finde, das ist irgendwie ein blödes Wort, aber so wird es von Gerichten gesagt. Genau.
Ja, das mit dem Video habe ich auch schon gehört von ein paar in zwei Möglichkeiten, entweder quasi Videoaussage, ne, dass man im Nebenraum ist und da aussagt, oder dass tatsächlich, wenn man eine Aussage, ich glaube, es hieß irgendwie Aussagerichterin oder so, war der Begriff, dass die quasi im Vorhinein mit den Betroffenen schon spricht und mit ihnen quasi schon die Aussage aufnimmt und die auf Video aufgenommen wird und die dann quasi vor Ort abgespielt wird vor allen anderen und das dann quasi als Aussage gilt.
Genau, richtig gut. Genau so ist es.
Okay, wir haben hier einmal ganz schön was weggerockt. Oder genau gesagt, du, Feline. gibt's noch was, wo du sagen würdest, das magst du auf jeden Fall noch sagen. Das Thema, das ist dir gerade noch eingefallen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das wäre wichtig zu erwähnen.
Eigentlich nicht. Ich glaube, was mir immer wichtig ist, ist, dass ich gerne versuche, Menschen zu motivieren, über ihr Geschehenes zu erzählen, weil so Menschen sich nicht mehr alleine fühlen. Und ich finde, es hilft total, sich auszutauschen, mit Menschen zu sprechen, zu merken, okay, ich bin nicht alleine und wir sind alle nicht alleine. Und deswegen würde ich gerne dazu motivieren, mehr zu sprechen, um dieses Tabu über sexualisierte Gewalt zu reden, ein bisschen mehr aufzubrechen, dass es dann einfacher wird, auch für unsere Kinder oder Enkelkinder, dass man eben nicht mehr dieses Tabu hat und nicht mehr dafür sich rechtfertigen muss oder so. Da glaube ich sehr fest dran, dass durch viel Kommunikation und starke Stimmen sich was verändern kann. Ja, ich glaube, das wäre das Einzige, was ich noch gerne hinzufügen wollen würde.
Das ist ein ganz wundervolles Abschlussplädoyer, Feline. Da gibt es von meiner Seite gar nichts hinzuzufügen. Ganz, ganz großen Dank dir, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast vor Gespräch, Vorbereitung und jetzt hier mit uns 2 Stunden saßt und wir hier einmal einen großen Ritt durchs Strafgesetzbuch zusammen gemacht haben.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich total über die Einladung gefreut und fand das Gespräch mit dir richtig schön.
Voll, voll gerne. Und auch nochmal einen ganz, ganz großen Dank auch an euren Verein, ne, dass ihr das so möglich macht, dass ihr diese Arbeit macht, dass ich hoffe, ganz viele unserer ZuhörerInnen jetzt vielleicht denken, oh, vielleicht melde ich mich da doch nochmal und lass mich da nochmal beraten. Einfach toll, danke.
Ja, ich würde auch, da kann ich nur unterschreiben, bei Zweifeln lieber einmal zu viel uns anschreiben und vorbeikommen und sich beraten lassen als zu wenig. Es ist ja kostenlos, es ist niederschwellig, ihr müsst noch nicht mal euren Namen sagen, wir wollen keine Ausweisdokumente oder irgendwas sehen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Genau so ist es. Danke dir. Und damit, ihr Lieben, die ihr uns alle zuhört, die bis zum Ende dieser Folge dran geblieben seid, danke, dass ihr diesen Podcast hört. Schön, dass ihr bis zum Ende hier wart. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr ganz viel für euch mitgenommen habt, dass das für euch jetzt keine trockene Jura-Vorlesung war, sondern ihr wahrscheinlich, hoffentlich, Feline an den Lippen gehangen habt, ganz viel mitgelernt habt, Aha-Momente, vielleicht auch den einen oder anderen Rage-Moment über Patriarchat und Dinge und trotzdem irgendwie zu sehen, hey cool, da passieren Dinge bei uns in der Gesellschaft, ne, da passieren Veränderungen im Strafgesetzbuch und so weiter. Also der Weg geht vorwärts und da einfach ein ganz großes Yay, lasst uns optimistisch bleiben, lasst uns schauen, wie können wir gemeinsam die Welt Stück für Stück ein Stückchen besser machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, die Welt ein Stückchen besser zu machen mit unserem Podcast, mit unseren Trauma-Infos, mit unserer Aufklärungsarbeit. Da könnt ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, da wo auch immer ihr gerade unseren Podcast hört oder einen Daumen hoch. Wir freuen uns über Unterstützung monetärer Art. Ne, ihr könnt uns einmalig oder auch monatlich Geld spenden, da einfach auf unsere Webseite gehen. Da gibt's auch Spendenbescheinigungen, wenn ihr die haben mögt. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen zur nächsten Folge. Bis ganz bald und viel Freude noch mit dem Survivor Queen Song. Genießt ihn, lasst ihn laufen.
Stoppen kann. Wir sind hier.